Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht heute Marcel Malgo zu Ihnen und sein Thema lautet 40 bedeutungsvolle Tage. Doch vorher hören Sie eine Schriftlesung sowie ein Gemeindelied. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Bedeutungsvolle Tage. Das ist das Thema von Marcel Malgo. Und wenn Sie jetzt die Einleitung vorbereiten müssten, woran denken Sie? 40 bedeutungsvolle Tage. Verschiedenes hört man. Ich habe an die Versuchung von Jesu in der Wüste gedacht. Und dann habe ich gedacht, oh, weiß ich nicht, ob das so ist. Habe den Marcel angerufen und sagte, nein, ich rede nicht darüber. Ich rede über etwas anderes. Das Thema beinhaltet die Zeit zwischen Golgatha und der Himmelfahrt. Das sind auch 40 Tage. Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, was lese ich jetzt? Er sagt, ja, das kann ich dir auch nicht sagen, was du dazu lesen sollst. Schau mal und lass dich führen. Aber 40 Tage, vielleicht Psalm 40? Dann habe ich den Psalm 40 aufgeschlagen. Und das möchte ich Ihnen jetzt lesen. Hören Sie mal, wie das passt zu Golgatha und zur Himmelfahrt. Ich möchte Ihnen das lesen, bitte Sie dazu aufzustehen. Ich lese Psalm 40, die Verse 1 bis 14. Dem Vorgänger ein Psalm Davids. Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt. Da neigte er sich zu mir und er hörte mein Schreien. Er zog mich aus der Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen Schlamm, und stellte meine Füße auf einen Fels. Er machte meine Schritte fest. Er gab mir ein neues Lied in meinen Mund, ein Lob für unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und werden auf den Herrn vertrauen. Wohl dem, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt und sich nicht zu den Aufgeblasenen wendet und zu den abtrünnigen Lügnern. Herr, mein Gott, wie zahlreich sind die Wunder, die du getan hast, und deine Pläne, die du für uns gemacht hast, dir ist nichts gleich. Wollte ich sie verkündigen und davon reden, es sind zu viele, um sie aufzuzählen. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, Ohren aber hast du mir bereitet. Brandopfer und Sündopfer hast du nicht verlangt, da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben. Deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich, und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Ich habe Gerechtigkeit als frohe Botschaft verkündigt in der großen Gemeinde. Siehe, ich will meine Lippen nicht verschließen. Herr, du weißt, das weißt du. Deine Gerechtigkeit verbarg ich nicht in meinem Herzen. Ich redete von deiner Wahrheit und von deinem Heil. Deine Gnade und Wahrheit verschwieg ich nicht vor der großen Gemeinde. Du, Herr, wollest dein Herz nicht vor mir verschließen. Lass deine Gnade und deine Wahrheit mich allezeit behüten. Denn Übel ohne Zahl haben mich umringt. Meine Verschuldungen haben mich ergriffen. Ich kann sie nicht überschauen. Sie sind zahlreicher als die Haare meines Hauptes, und mein Mut hat mich verlassen. Herr, lass es dir gefallen, mich zu retten. Herr, eile mir zur Hilfe.
Thank you. 40 bedeutungsvolle Tage. Hans-Jörg hat es schon gesagt, was ich damit meine. Ganz einfach die Zeit zwischen Golgatha, also dem Sterben Jesu, der Auferstehung, und der Himmelfahrt Jesu Christi. Diese Zeit dauerte genau 40 Tage. Ich hatte jetzt erst hier eine ganze Reihe Angaben aus der Bibel, was alles 40 Tage war, wo die Zahl 40 vorkommt. Aber ich habe gedacht, das mache ich nicht. Das hat gar nichts zu tun mit dem Thema. Und ich habe das gestrichen. Aber wir müssen natürlich eine Stelle jetzt lesen, wo das auch geschrieben steht, diese 40 Tage zwischen Golgatha und Himmelfahrt. Und das ist Apostelgeschichte 1, Vers 3. Apostelgeschichte 1, Vers 3. Da heißt es, ihnen, den Aposteln, zeigte er, Jesus, sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Also hier haben wir schwarz auf weiß, 40 Tage nach seinem Leiden bis zu seiner Himmelfahrt. Ich möchte vielleicht ein Ereignis hier kurz erwähnen, das nicht zu meiner Predigt gehört, aber wo auch diese Zahl 40 vorkommt, weil sie sehr identisch ist mit diesem Text, den wir gelesen haben. Und das ist Mose, als er auf dem Berg Sinai war. Sie wissen, wie lange er dort oben war? 40 Tage, ja? Liegt auf der Hand. Was hat er dort oben gemacht? Warum war er 40 Tage auf dem Berg? Ich zitiere euch es kurz. Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg und blieb auf dem Berge 40 Tage und 40 Nächte. Und jetzt kommt die Frage, warum? Und der Herr redete mit Mose. Und jetzt zurück zu unserem Text. Jesus, was tat er, nachdem er auferstanden war? 40 Tage redete er mit den Jüngern über das Reich Gottes. Also das ist eine ganz fantastische Parallele vom Alten Testament zum Neuen Testament. Mose redet mit Gott 40 Tage, oder besser gesagt Gott mit Mose, über das Gesetz. Er bekam damals die 10 Gebote und Jesus redet 40 Tage mit seinen Jüngern über das Reich Gottes. So, abgesehen davon, dass unser Herr in diesen 40 Tagen mit seinen Jüngern sprach über das Reich Gottes, hat sich noch vieles andere auch ereignet. Wenn Sie sorgfältig die Evangelien lesen und die Apostelgeschichte, also nach dem Sterben und nach der Auferstehung Jesu, und dann alles zusammentragen, was sich in diesen 40 Tagen alles ereignet hat, dann bekommt man einen ganz beachtlichen Katalog mit wichtigen Wahrheiten fürs christliche Leben. Natürlich, das sind Dinge, die wir in der ganzen Heiligen Schrift finden. Aber ich denke, es ist schon interessant, dass so viele Dinge in diesen 40 Tagen noch einmal erwähnt werden. Als ob Gott sagen will, das ist wichtig für euch. Das ist wichtig für euer christliches Leben. Ich zähle euch mal ganz kurz auf, was ich da alles gefunden habe. Wobei ich überhaupt nicht über das heute reden kann. Sonst wären wir heute um 8 Uhr noch hier. In diesen 40 Tagen ist die Rede von Glauben, von Buße, Vergebung, Bekehrung, Nachfolge, Gehorsam, Lehre über den Heiligen Geist, die Bevorzugung Israels, Unglaube, Verdammnis, Macht Christi, Fürsorge Christi, Krankenheilung, Prophetie, Dämonenlehre, Anbetung, Liebe zu Christus, Wortverkündigung, Zeugendienst, Missionsbefehl, Taufbefehl, geistliches Dienen, fleischliches Dienen. Unglaublich, ja? Das ist, wie wenn man das ganze Inhaltsverzeichnis der Bibel heruntergelesen haben. Aber das sind Dinge, die vielleicht nur ganz kurz, aber sie kommen vor innerhalb dieser 40 Tage. Ich überlasse es euch, das zu suchen. Ja? Vielleicht habt ihr heute Zeit. Wir können über das alles nicht reden. Aber ich wollte es doch erwähnen. Es ist schon ganz beachtlich. Was hat das nun aber für uns zu bedeuten? 40 Tage zwischen Golgatha und Himmelfahrt. Ich denke, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Das ist ein prophetischer Hinweis für Christen nach ihrer Bekehrung bis zu ihrer Himmelfahrt. Also, diese 40 bedeutungsvollen Tage zwischen Golgatha und Himmelfahrt weisen hin auf das Leben eines Kindes Gottes, und zwar beginnend bei seiner Bekehrung und endet bei seiner persönlichen Himmelfahrt, seinem Heimgang ins ewige Reich Gottes. Beachten wir noch einmal, ich wiederhole das ja bewusst, es handelt sich hier um die Zeit zwischen Golgatha und Himmelfahrt. Und ist es nicht gerade diese Zeit, in der jedes Kind Gottes sinnbildlich wandelt, vom Moment seiner Bekehrung bis eben zum Tag des Todes oder zur Hinwegnahme oder Entrückung? Ist nicht das Fundament eines jeden Christen Golgatha? Ja? Und der Schlussakt eines jeden Christen ist seine persönliche Himmelfahrt. Ob das jetzt geschieht durch den Tod, damit müssen wir rechnen. Das könnte sein. Oder durch die Entrückung, damit dürfen wir auch rechnen. Ich möchte etwas sagen über die Symbolik von Golgatha und der Himmelfahrt Christi in Bezug auf unser persönliches Leben, damit wir das ein bisschen besser verstehen. Golgatha ist der Ort, wo Jesus starb und wo Jesus auch von den Toten auferstand. Golgatha ist auch der Ort, wo wir, wenn wir Jesus wirklich angenommen haben, gestorben sind, nach dem alten Menschen, um zu einem neuen Leben wiedergeboren zu werden. Römer 6, Vers 6. Wir wissen, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist. Das ist Golgatha. Ist das geschehen? Ist das geschehen? Sehr wichtig. Aber mehr ist noch geschehen auf Golgatha. Kolosser 3, Vers 3, ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Was symbolisiert das? Was besagt das? Das sagt nichts anderes aus, als dass wir ein neues Leben bekommen haben mit Christus, in Gott. Ja? Gestorben nach dem alten Menschen, wieder auferweckt zu einem neuen Leben in Christus. Das hat sich alles auf Golgatha ereignet. Ja? Wir haben das erlebt, wir haben Golgatha erlebt, wenn sie Jesus angenommen haben. Golgatha ist das Sinnbild für den Anfang unseres neuen Lebens. Nun zur Himmelfahrt Jesu Christi. Diese ist ohne Zweifel ein Sinnbild, ein Vorbild für die Himmelfahrt eines jeden Christen, der ganzen Gemeinde Jesu Christi. Über die Himmelfahrt unseres Herrn lesen wir, dürfen Sie gerne aufschlagen, in Apostelgeschichte 1, Vers 9. Also hier geht es um die Himmelfahrt des Herrn. Da heißt es Apostelgeschichte 1, Vers 9. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Genau so wird einmal die Himmelfahrt oder, sagen wir, die Entrückung der Gemeinde Jesus stattfinden. Ich meine, wenn wir nicht vorher abberufen werden durch den Tod, was sehr gut möglich ist, ich betone das immer wieder, Sie müssen sich auch auf das Sterben vorbereiten, nicht nur auf die Entrückung. Aber wenn das nicht geschieht und wir sind dabei bei der Entrückung, dann wird genau das geschehen mit uns, was mit Jesus damals geschah. Er wurde aufgehoben und er fuhr gen Himmel. 1. Thessalonicher 4, Vers 17, die bekannte Stelle über die Entrückung. Wenn Sie schnell sind im Aufschlagen, können Sie es aufschlagen. 1. Thessalonicher 4, Vers 17, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in den Wolken, in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, aller Zeit. Also, zusammenfassend können wir es noch einmal wiederholen. Jene 40 Tage zwischen Golgatha und Himmelfahrt weisen hin auf die Zeit eines Menschen, in der er als wiedergeborener Christ lebt. Das sind diese 40 Tage. Wir leben eigentlich, geistlich gesehen, sinnbildlich, in diesen 40 Tagen zwischen Golgatha und Himmelfahrt. Das heißt, wenn Sie Jesus angenommen haben, wenn Sie ein Kind Gottes sind, leben Sie in diesen Tagen. 40 bedeutungsvolle Tage. Und wissen Sie, ob die Tage bedeutungsvoll sind oder nicht, das liegt an Ihnen. Ich erkläre Ihnen das jetzt, ja? Denn der Herr hat alles wunderbar für uns vorbereitet, dass es gesegnete Tage sind, eine gesegnete Zeit, bis dass wir bei ihm einmal eingehen dürfen ins Reich Gottes. Also, diese 40 Tage, es ist die Zeit, die mit dem Tag der Bekehrung und der Wiedergeburt beginnt, Golgatha, und mit dem Tag des Eingangs in das himmlische Reich endet. Das ist unsere persönliche Himmelfahrt. So, Wie gesagt, das alles, was ich euch aufgezählt habe vorhin, was man finden kann in dieser Zeit, das können wir gar nicht behandeln. Nicht ein Punkt. Es geht einfach nicht. Aber das Wichtigste kann ich mit Ihnen jetzt durchnehmen. Und das ist unser Text. Und ich denke, das ist auch das Fundament. Das war das Fundament damals dieser 40 Tage. Das ist etwas Gewaltiges, wenn es uns ins Herz geht. Und wenn wir die Lehre daraus ziehen. Apostelgeschichte 1, Vers 3. Ich lese den Text noch einmal. Ihnen, den Aposteln, zeigte er Jesus, sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang. Und jetzt kommt es und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Das ist das Wichtigste innerhalb dieser 40 Tage. Wie Mose, der 40 Tage mit Gott sprach und redete über das Gesetz. Ich denke, hier haben wir eine der wichtigsten und fundamentalsten Voraussetzungen vor uns, um uns wirklich vorzubereiten auf den Tag, an dem Jesus uns holt. Sei es durch Sterben, sei es durch die Entrückung. Was tat Jesus unmittelbar, bevor er aufgenommen wurde, bevor seine Himmelfahrt stattfand? Was tat er? Er redete mit ihnen über was? Nicht über den Audi 100 oder 60 oder das Wetter oder die Wehwehchen oder die Probleme oder die Nöte. Kann man alles auch besprechen, natürlich. Wir sind normale Menschen, wir reden auch über die Dinge des Alltages. Aber wissen Sie, ein Christ sollte immer wieder zurückkommen auf das Wichtigste. Das Reich Gottes, Jesus, meine Zukunft. Der Herr hat sicher noch andere Dinge besprochen mit den Jüngern, aber das wird nicht erwähnt. Erwähnt wird, dass er sprach über das Reich Gottes vor seiner Himmelfahrt. Und ich denke, diese Gespräche verliefen etwa im Sinne von Johannes 14. Schlagen Sie mal auf Johannes 14. Das war ja noch vor der Kreuzigung, da hat der Herr ja auch gesprochen mit den Jüngern über das Reich Gottes in ganz besonderer Art und Weise. Johannes 14, 1 bis 3. Bekannte, wunderbare Verse. Euer Herz erschrecke nicht, sagt Jesus, Johannes 14, 1. Glaubt an Gott, glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann gesagt zu euch, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Ich denke, in diesem Sinn und diesem Geist hat der Herr dann nach seiner Auferstehung weitergesprochen mit den Jüngern über das Reich Gottes, ihnen vieles erklärt. Warum ist es für uns so wichtig? Ja? Also heilsgeschichtlich oder geistlich befinden wir uns in 40 Tagen. Ja? Die Zeit zwischen Golgatha und Himmelfahrt, wir leben darin. Warum ist es für uns so wichtig als Kinder Gottes, dass wir diese Zeit benutzen, um über das Reich Gottes zu reden, Austausch zu haben über das Reich Gottes. Einmal ganz oberflächlich gesagt, ganz oberflächlich, damit wir uns mehr darauf freuen. Ich muss jetzt einfach mal die Frage stellen, freuen Sie sich auf den Himmel? Oh ja, viele sagen natürlich und ich weiß auch, viele, die warten darauf. Wissen Sie, ich habe die Feststellung gemacht, dass wenn man elend ist, wenn man krank ist, wenn es einem nicht mehr gut geht, wenn einem das Leben verleidet ist, dann freut man sich viel eher auf den Himmel und spricht auch über den Himmel. Jemand hat mal gesagt, ach, wären wir doch schon alle bei Jesus, da wäre alles vorbei. Aber das darf nicht der Grund sein. Das ist nicht der Grund, weshalb ich in den Himmel komme. Nur, dass ich entledigt werde von all meinen Sorgen und Lasten. Wir sollten uns immer freuen auf den Himmel. Ob wir nun auf Tabors Höhen wandeln oder im Tal des Todes gehen, Psalm 23. Ja, ich sage das auch mir, wissen Sie, ja, wenn Sie, eure Prediger, wenn ihr uns kennen würdet, was auch wir manchmal für angefochtene Kreaturen sind, würdet ihr staunen. Da würden Sie sagen, geh runter von der Kanzel. Nein, wir sind alle angefochten. Wir haben alle unsere Fragen, unsere Probleme, Lasten. Aber das Reich Gottes kommt und Jesus hat gesprochen mit seinen Jüngern vor seiner Himmelfahrt über dieses Thema, das Reich Gottes. Es ginge uns besser, ich bin überzeugt, wenn wir mehr das berücksichtigen würden, das Reich Gottes im Herzen tragen, darüber reden, Austausch haben, daran denken. es ginge manches besser. Wir sollten uns freuen auf das, was kommt. Das Beste kommt noch. Jesus Christus, bevor er in den Himmel fuhr, sprach er ausführlich mit seinen Jüngern über das Reich Gottes. Das waren 40 bedeutungsvolle Tage. Oh, das waren gewaltige Tage für die Jünger. Die Gespräche über das Reich Gottes. Und ich glaube, unser Heiland hat sich gefreut. Er hat sich gefreut. Er hat sich gefreut, zum Vater zu gehen. Er gab seine Freude Ausdruck. Ich gehe zum Vater. Und er hat mit seinen Jüngern darüber gesprochen. Also, redet darüber, denkt darüber nach. Besinnt euch über das Reich Gottes, über die himmlische Heimat. Manches ginge besser, glauben Sie mir. Ja, warum sollen wir uns beschäftigen mit dem Reich Gottes? Eine nächste Antwort. Warum? Warum soll ich daran denken, was kommt? Warum soll ich reden über das Reich Gottes? Warum müssen diese 40 Tage davon geprägt sein? Wissen Sie, jetzt sage ich Ihnen etwas ganz Herrliches. Da oben im Reich des Herrn, im Reich Gottes, ist jemand, der mit großem Verlangen ausschaut nach Ihrem und meinem Kommen. Glauben Sie das? Manchmal zählt man doch die Tage, bis das endlich der Urlaub anbricht, oder? Oder man zählt die Stunden, bis das irgendetwas eintrifft, auf das man wartet. Vielleicht ist es sehr menschlich, was ich Ihnen sage. Ich glaube, Gott selber, Jesus, der uns den Weg geebnet hat, zählt die Tage. Wartet mit Sehnsucht drauf, bis dass wir seine bluterkaufte Gemeinde mit ihm vereinigt werden, im Himmel. Er sagte damals, als er noch auf Erden war, sagte er Folgendes, er sagte, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Hohepriesterliche Gebet, Johannes 17, Vers 24. Das ist ein Wort, wo Jesus klar sagt, ich möchte so gerne, dass meine Kinder, die zu mir gehören, dass die da sind, wo ich bin, für immer. Es gibt noch eine Aussage, die muss man zwar auch natürlich im Kontext lesen, aber ich denke, die dürfen wir hier zitieren. Johannes 12, Vers 26, da sagt der Herr, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, soll mein Diener auch sein. Natürlich, im Kontext sehen wir, es ging hier um die Berufung seiner ersten Jünger. Aber darf ich Ihnen hier einmal einen Rat geben? Sie sollten die Worte Jesu, allen Worten Jesu, grundsätzlich immer mehr Bedeutung zumessen, als es vielleicht ein näherer Zusammenhang erfordert. Ich weiß, manche sehen das vielleicht ein bisschen anders, aber die Worte Jesu, es ist das höchste Gut, was wir haben. Ja? Es ist viel mehr drin, als nur gerade das Oberflächliche, was wir dann sehen, wenn wir diese Worte lesen oder hören. Und wenn Jesus sagt, da wo ich bin, soll man Diener auch sein. Wissen Sie was? Dann öffnet er sein Herz. Er gibt zu erkennen, was ihn bewegt, was ihn beschäftigt. Was beschäftigt ihn? Innigste Gemeinschaft mit seiner bluterkauften Gemeinde. Und deshalb steht er jetzt oder sitzt er jetzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein, 24 Stunden. Jeden Tag betet er für uns, wenn Satan uns wieder anklagt und er wartet darauf, dass seine Braut ihm zugeführt wird. Ja, bald wird im Himmel das nie mehr aufhörende Finale stattfinden, die ewige Gemeinschaft zwischen dem Sohn und seiner Braut. Sind Sie dabei? Sind Sie dabei? Sind Sie ein Kind Gottes? Oder waren Sie gar noch nicht auf Golgatha? Haben Sie Jesus noch nicht in Ihr Herz aufgenommen? Vielleicht ist das dann, was ich Ihnen jetzt alles sage, Latein. Sie brauchen Jesus, um ins Reich Gottes zu kommen. Sie brauchen Golgatha, um dann in diesen 40 Tagen zu leben, zu warten, bis die Himmelfahrt stattfindet, Ihre Himmelfahrt. So, also unser Heiland verlangt nach der Gemeinschaft mit uns und deshalb sollten wir ausgiebig über das kommende Reich Gottes sprechen. 40 bedeutungsvolle Tage. Ich sage Ihnen, die können ganz, ganz besonders bedeutungsvoll werden, wenn sie möchten. Die Zeit, in der wir heute leben, die Endzeit, die Zeit, bevor Jesus kommt, die können bedeutungsvoll werden für sie persönlich, wenn sie endlich einmal mehr sich beschäftigen mit Gottes Wort, mit dem Reich Gottes, mit Christus, mit seinem Sterben, seiner Auferstehung, mit allem, was ihn betrifft. Ja, es gibt jetzt aber noch einen anderen wichtigen Grund, weshalb wir in dieser Zeit zwischen Golgatha und Himmelfahrt, diesen 40 Tagen, weshalb wir über das zukünftige Reich Gottes reden sollen, bewegen in unserem Herzen. Ich habe es schon kurz am Anfang gesagt, damit wir uns gebührend vorbereiten auf diesen gewaltigen Augenblick. Zunächst einmal eine Frage: Was ist überhaupt das Reich Gottes in Substanz? Also, wir haben ja schon darüber gesprochen, Reich Gottes, darunter verstehen wir ewiges Leben, die Wohnung bei Christus, das himmlische Jerusalem, ewige Glückseligkeit, ja? Wohnen im Lichte des Allmächtigen, das alles ist Reich Gottes. Aber das Reich Gottes beinhaltet noch viel mehr. Das Reich Gottes ist eine Person. Möchten Sie mal mit mir eine Stelle lesen? Bitte schlagen Sie auf Lukas 17. Lukas 17, 20 und 21. Lukas 17, 20. Als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht mit Aufsehen oder Gebärden, wie Luther es sagt. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder siehe dort ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Über was spricht unser Herr hier? Ich denke über sich selber, ja? Im Sinne von Kolosser 1, 27, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Oder Galater 2, Vers 20, Christus lebt in mir, sagt Paulus. Oder Jesus selber bestätigt das, Johannes 17, 23, ich in ihnen. Natürlich damals, als er das sagte, sie glaubten ja nicht an ihn. Aber andere Übersetzungen sagen, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ja? Er weist hin auf sich selber. Er in Person, das Reich Gottes. Und von dieser Perspektive aus gesehen, bekommt das Reden über das Reich Gottes noch eine ganz andere Dimension. Dann bedeutet es nämlich, dass wir, wenn wir über das Reich Gottes reden, ja, dass wir über den reden, den wir mit unserem inneren Auge betrachten können, in seinem Wort, Jesus, dass wir über den reden, den wir einmal im Reich Gottes ewig anschauen dürfen, dass wir über Jesus reden. Im Moment leben wir im ersten Teil von 1. Johannes 3, Vers 2. Wissen Sie, was dort steht? Also wir leben heute im ersten Teil von 1. Johannes 3, Vers 2. Meine Lieben, wir sind Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Aber der Text geht weiter. 1. Johannes 3, Vers 2. Der zweite Teil wird sich einmal vollumfänglich erfüllen. Da heißt es, wir wissen aber, wenn es offenbart wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also, der erste Teil, das sind die 40 Tage. Wir sind noch da, zwischen Golgatha und Himmelfahrt. Und wir müssen reden über das Reich Gottes, uns beschäftigen mit Jesus Christus. Solange wir noch hier sind, uns intensiv mit ihm beschäftigen, das Reich Gottes in uns. Wir müssen uns gründlich mit dem beschäftigen, über ihn reden, ihn betrachten, der das Reich Gottes verkörpert. Denn einmal wird eben der zweite Teil in Erfüllung gehen. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Aber da müssen wir jetzt schon anfangen. Wir müssen arbeiten, wir müssen Umgang haben mit ihm. Wir müssen reden über ihn. Wir müssen das Reich Gottes betrachten. Es darf kein Tag vorbeigehen, wo wir nicht Gemeinschaft haben mit Christus und eindringen in die Tiefen des Wortes Gottes. Schauen Sie, das Bild Ihres Heilandes, auch wenn Sie noch nicht wissen, wie er aussieht, aber es muss jetzt schon im Geiste Ihnen durch und durch bekannt sein. Sie müssen sich vorbereiten auf den Tag, wenn Sie ihn sehen, wie er ist. Sind über den welcher die Himmel durchschritten hat. Beschäftigt euch mit dem, der die Himmel aller Himmel erfüllt. Sprecht über Jesus. Damit bereitet ihr euch vor auf das kommende Reich Gottes. Im Alten Testament, da waren sich ein Hiob und ein David sicher, dass sie einmal im Himmel den Herrn, ihren Gott, sehen würden. Sie sprechen darüber. Hiob sagt es so: Ich weiß, mein Erlöser lebt. Als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Ja, ich werde ihn für mich sehen. Meine Augen werden ihn sehen. Nicht als Fremden. Das ist Hiob 19, 25 bis 27. Und David bezeugt im Psalm 17, Vers 15: Ich aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. David spricht hier über das Aufwachen in der Ewigkeit. Bibelausleger wie Spurgeon oder Matthew Henry waren sich dessen sicher. Die erklären das so. Er spricht über das Wachwerden in der Ewigkeit. Also David sagt: Dann werde ich meinen Gott sehen. Ich werde satt werden an seinem Bilde. Ihr werdet ihn sehen, wie er ist. Hiob sagt das Gleiche. Ich werde ihn sehen mit meinen eigenen Augen. Warum konnten die das so freimütig tun? Warum konnten die im Alten Testament so freimütig das bezeugen? Wissen Sie warum? Die haben sich vorbereitet auf das Reich Gottes. Sie haben auf Erden danach getrachtet, mit ihrem Herrn in Verbindung zu sein. Sie haben gesprochen über ihren Herrn. Sie haben sich mit ihm befasst. Sie haben sich wirklich damit beschäftigt. Hiob und David. Über Hiob heißt es: Er war ein ganzer und gerader Mann, der Gott fürchtete und vom Bösen wich. Hiob 1, Vers 1. Und über David heißt es: Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen. Diese zwei Männer haben während ihres Lebens ihr ganzes Herz geöffnet und sie haben immer wieder versucht, im Geiste das Antlitz Gottes zu erkennen. Sie hatten Gemeinschaft mit ihm. Sie sprachen, wenn ich es so sagen darf, über das Reich Gottes. Sie dachten darüber nach. Und das war ihre Vorbereitung. Vorbereitung für das, was kommt. Und so konnten sie ganz freudig sagen: Hiob, ich werde ihn einmal sehen. Meine Augen werden ihn sehen. Und David, ich werde satt werden an seinem Bilde. Ich möchte hier eine ganz ernste Frage stellen. Was ich Ihnen jetzt sage, einige Punkte, das liegt mir schon ein bisschen auf dem Magen, muss ich euch sagen, aber ich möchte es in Frageform euch vorlegen und natürlich mir, uns allen. Ist es vielleicht so, dass wir nach dem Maße, wie wir uns hier auf Erden mit dem Reich Gottes beschäftigt haben, drüben in der Herrlichkeit die Seligkeit erfahren werden, also entsprechend dem, wie ich hier gelebt habe? Ist es vielleicht so, dass wir nach dem Maße, wie wir hier im Geiste Christus gesehen haben, ihn drüben sehen werden, dass das also ein Zusammenhang hat? Ist das vielleicht die Bedeutung des viel besprochenen, umstrittenen, wegerklärten, unverstandenen Wortes aus Hebräer 12, 14, wo es ja heißt: Unter anderem jagt nach der Heiligung, ohne niemand den Herrn sehen wird? Hat das einen Zusammenhang? 24 Tage hier auf Erden, mein Reden über das Reich Gottes, mein Beschäftigen mit dem Reich Gottes und da meine Seligkeit, hat das einen Zusammenhang? Natürlich werden wir alle den Herrn sehen. Werden wir ihn aber in seiner absoluten Herrlichkeit sehen, in seiner vollkommenen Göttlichkeit? Was denken Sie? Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Könnte das bedeuten, dass wir hier auf Erden nur spärlich über das Reich Gottes redet? Ich meine, das sagt doch Jesus hier, ja? Oder der Text sagt es uns. Er war zwischen Golgatha und Himmelfahrt. Was war das Wichtigste für ihn? Er sprach über das Reich Gottes. Ist es vielleicht so, wenn wir das nicht tun, wenn wir das spärlich tun, wir beschäftigen uns wenig mit der Bibel, mit Jesus, dass das vielleicht in der Ewigkeit auf uns zurückfällt? Was denken Sie? Tatsache ist, ich lege Ihnen das einfach vor, dass ein Zusammenhang besteht zwischen unserem Leben hier und unserem Leben im Reich Gottes, in der Ewigkeit. Es besteht eine Verbindung. Jesus sagt zum Beispiel, Matthäus 18, 18, wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Was ihr auf Erden lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Auch dieses Wort muss man natürlich im Kontext lesen. Aber wie man diese Aussage auch auslegen mag, eines ist klar, es besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen diesem und dem zukünftigen Leben. Oder denken Sie an 2. Korinther 5, Vers 10. Wir alle müssen, sagt Paulus, vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeglicher empfange, was er vermittels des Leibes gewirkt hat, sei es gut oder böse. Er spricht hier zu gläubigen Christen. Er schließt sich mit ein. Er sagt, wir alle, und er war doch gläubig, oder? Paulus. Also mit anderen Worten, wir werden einmal in irgendeiner Weise Rechenschaft ablegen müssen. Über was? Über die 24 Tage nach Golgatha. Was haben wir getan in dieser Zeit? Mit was haben wir uns beschäftigt? Wie sah unser Leben aus? Haben wir über das Reich Gottes gesprochen? War Christus unser Zentrum? War das wirklich unser Leben? Oder sind wir gelebt so als Christen, vielleicht fast wie ohne Jesus? Wissen Sie, das ist eine ganz wichtige, entscheidende Frage. Was tun Sie mit Jesus? Wie leben Sie mit ihm? Wie sieht Ihr christliches Leben aus? Wenn Sie sich bekehrt haben, befinden Sie sich in dieser Zeit zwischen Golgatha und Himmelfahrt. Wir sind in diesen 24 Tagen. Sind Sie bedeutungsvoll? In dem Sinn, dass das Reich Gottes das Zentrum Ihrer Gedanken, Ihres Herzens ist. Das müssen wir uns alle fragen. Ja, es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Leben hier und dem ewigen Leben im Himmel. Es wird einmal unser Leben nach unserer Bekehrung geprüft. Wir alle. Wir kommen nicht von dem Richterstuhl. Es geht hier um das Preisgericht. Und da wird herauskommen, was habt ihr gemacht mit Jesus? Was waren die Werke? Sind es Gold, ist es Silber, ist es Edelsteine oder ist es Holz? Stoppen. Es wird hier gesprochen über Christen, meine Brüder und Schwestern. Ja, ich lese das vielleicht doch vor, dass wir das mitbekommen. 1. Korinther 3, Vers 11. Schlagen Sie auf. 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Christus. Wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird eines jeden Werk offenbar werden. Der Tag wird das klar machen, weil es durchs Feuer offenbar wird. Und welche Art eines jeden Werkes wird das Feuer erproben? Wird jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleiben? So wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen? So wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Es ist ganz klar, hier wird über Christen gesprochen. Die einen bekommen zu ihrer Seligkeit Lohn und die anderen retten nur ihr nacktes Leben. Mehr will ich darüber nicht sagen, ich komme sonst nicht fertig. Aber merken Sie sich das. Ich sage es jetzt nicht mehr fragend, ich sage es jetzt ganz direkt. Es besteht ein Zusammenhang zwischen diesem Leben und der Qualität Ihres ewigen Lebens. Es besteht ein Zusammenhang. Ich kann das nicht näher erklären, wie, aber es besteht ein Zusammenhang. Wie sehen die 24 Tage aus, die 40 Tage aus, in denen Sie und ich leben? Sind sie bedeutungsvoll? Sind sie in dem Sinne bedeutungsvoll, dass das Reich Gottes in unser Herz hineingebrannt ist, dass wir das wirklich als erstes Ziel haben? Ist Christus einzig und alles in unserem Leben? Das ist die Frage. Sprechen Sie bis zu Ihrer Hinwegnahme, bis zu Ihrer Himmelfahrt über das Reich Gottes. Beschäftigen Sie sich mit Christus. Nutzen Sie diese 40 Tage voll aus. Lassen Sie sie bedeutungsvoll werden, diese 40 Tage. Bereiten Sie sich vor auf den Eingang ins ewige Reich. Denn nochmals, das, was Sie jetzt machen, hier, in dieser Zeit, wird seinen Niederschlag finden in der Ewigkeit. Glauben Sie mir. Machen Sie was aus diesen Tagen. So, ich muss zum Schluss kommen. Natürlich haben wir etwas mehr Zeit heute, weil wir auch dieses Kind dem Herrn bringen durften. Aber rechtzeitig zum Kaffee werde ich dann Amen sagen. Ich möchte noch etwas hinzufügen als Ermutigung für uns alle, ausgehend aus diesen 40 Tagen. Ja? Also der Herr hat da vieles gesagt und gelehrt und es geschah vieles. Und da gibt es eine Aussage, die ist weltbekannt. Und vor allem die Christen, jeder Christ kennt diese Aussage. Es ist nach Matthäus das letzte Wort, bevor Jesus zum Himmel fuhr. Wissen Sie jetzt, was ich meine? Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Matthäus 28, Vers 20. Das hat er uns so noch hinterlassen als Vermächtnis. Das ist gesprochen worden ganz am Schluss dieser 40 Tage, bevor er in den Himmel emporgehoben wurde. Wenn es etwas gibt in dieser Endzeit, was wir brauchen, dann ist das unerschütterliches Vertrauen in diese Aussage des Herrn. Er hat diese Worte ausgesprochen und auf die Erde gelassen, unmittelbar bevor er gen Himmel fuhr. Und wissen Sie, was Sie und ich heute tun müssen? Wir müssen dieses Wort, diesen Satz ganz neu aufnehmen, in unser Herz hineinpflanzen und sagen, das trägt mich jetzt durch bis zu meiner Himmelfahrt. Ich vertraue darauf. Er ist bei mir. Wissen Sie, hier denke ich an Elias Mantel. Kennen Sie die Geschichte von Elias Mantel? Ja, hoffentlich. Ich kann das ja nicht mal alles lesen jetzt. Naja, sonst können Sie es nachher lesen. Sie haben doch sicher Zeit. 2. Könige 2, 1, 2, 3. Elia wird entrückt. Ja? Elisa, sein Nachfolger, steht da. Was geschieht? Elia lässt seinen Mantel fallen. Elisa sieht ihn. Er holt diesen Mantel. 2. Könige 2, Vers 14. Und Elisa nahm den Mantel, der Elia entfallen war. Und er schlug ins Wasser. Sie waren nämlich durch einen Bach gekommen. Er musste wieder zurück. Er schlug mit dem Mantel ins Wasser und sprach, wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Und er schlug ins Wasser. Da teilte es sich nach beiden Seiten. Und Elisa ging hindurch. Also, Elisa hat den Mantel Elias, das Symbol der Kraft und Vollmacht des Elia, hat er genommen, sich angeeignet. Und von dieser Stunde an hatte er die Vollmacht wie Elia. Liebe Freunde, ich möchte euch das einfach als Ermutigung sagen. Christus Jesus ließ bei seiner Himmelfahrt seinen Mantel fallen. Er hinterließ uns ein handfestes Mittel, um in Vollmacht und Kraft des Geistes in dieser Endzeit leben zu können, in diesen 40 Tagen, in denen wir stecken. Und das ist diese Verheißung, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist ihnen gegeben, das ist der Mantel Elias. Vielleicht müssen sie ihn nur aufheben, ja? Vielleicht müssen sie sich nur aufraffen und sagen, ich nehme jetzt im Glauben diesen Mantel und ich sage, Herr, ich danke dir für diese Verheißung. Ich bin zwar schwach, ich bin krank, ich bin angefochten, ich fühle mich nicht gut, aber Herr, deinen Mantel nehme ich jetzt. Diese Verheißung mache ich mir zu eigen. Ich glaube, dass du das, was du sagst, tust. Wir stehen heute mitten in diesen 40 Tagen, vielleicht auch schon am Schluss, es könnte sein, vielleicht kommt der Herr bald. Und einige haben den Mantel immer noch nicht aufgehoben, sondern jammern, klagen. Natürlich geht es uns manchmal sehr, sehr schlecht. Natürlich haben wir ganz schwere Kranke unter uns. Und die dürfen auch weinen und die dürfen auch klagen. Und wir müssen ihnen die Hand reichen und wir müssen sie trösten. Nur, sie sollten sich doch aufraffen und sagen, Herr, ja, vergib mir, dass der Mantel noch immer da am Boden liegt. Ich heb ihn jetzt auf und ich will mit diesem Wort Gottes, aufgrund dieser Verheißung, will ich die restliche Zeit meiner 40 Tage durch Leben im Glauben, obwohl ich schwach bin. Wenn Sie froh und frei Ihrer Himmelfahrt entgegengehen wollen, ob das durch den Tod geschieht oder durch die Entrückung, dann müssen Sie unbedingt den Mantel aufnehmen und anwenden. Elisa hat das getan. Er hat ihn genommen und hat ihn ins Wasser geschlagen und er konnte trocken hindurch. Das konnte vorher nur Elia. Jetzt kann Elisa es auch. Darf ich Ihnen das ganz kindlich, auch seelsorgerlich sagen? Sie können viel mehr tun mit dem Herrn, als Sie jetzt denken. Sie können viel mehr tun. Sie sind mit ihm mehr als ein Überwinder. Trauen Sie es ihm und sich selber mit ihm zu. Sie können mit David über Mauern springen. Es ist ja ein Kennzeichen dieser Zeit, dass Kinder Gottes Zweifel haben. Der Glaube ist weg. Deshalb sagt der Herr auch Lukas 18, Vers 8, wenn der Menschensohn kommt, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Und in den letzten Worten von Matthäus, da lesen wir das ja auch, das war ziemlich traurig, auch für den Herrn. Da heißt es, Matthäus 28, 17, und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Das ist auch ein Bild von unserer Zeit heute. Wir stehen vielleicht kurz vor der Himmelfahrt und manche sind da und zweifeln, haben Angst und kommen nicht mehr weiter. Meine Brüder und Schwestern, der Mantel liegt da. Nehmen Sie ihn auf. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Lesen Sie heute einmal Psalm 139, wo in wunderbarer Weise gesagt wird, wie Gott wacht über jedes Kind. Verse 5 bis 12, Psalm 139, Verse 5 bis 12. Es ist gewaltig, wie Gott der Herr wacht über jedes einzelne Kind, das ihm vertraut. Er ist bei euch bis ans Ende der Tage. Es gibt keine Situation, keine Umstände, keine Schwäche, keine Krankheit, keine Not, wo er nicht hilft. Natürlich, er hilft durch Menschen. Sie sollten auch nicht zu stolz sein, um sich helfen zu lassen durch Mitchristen. Das ist ja auch manchmal der Fall. Nein, Gott schickt manchmal Menschen auf ihren Weg, um ihnen zu helfen. Lassen Sie sich helfen. In jedem Fall, Ihr Leben ist in Gottes Händen. Legen Sie Ihr Leben ohne Abstrich in die Hände des Vaters. Und lassen Sie den Mantel nie mehr los. Und gehen Sie jetzt in diesen 40 Tagen, vielleicht nur noch kurze Zeit, im Glauben an diese Verheißung weiter, bis dass der Herr Sie holt. Jesus kommt vielleicht bald, für Sie persönlich oder für uns alle. Wie sieht es aus in uns? Wie lebe ich heute? Ist das Reich Gottes wirklich die Last meines Herzens? Denken Sie daran. Nach dem Maße, wie es hier auf Erden Ihr Herz beschäftigt, wird droben die Herrlichkeit für Sie persönlich aussehen. Der Zusammenhang ist da. Vertrauen Sie Ihrem Heiland. Nehmen Sie seine Hände. Gehen Sie mit ihm weiter. Lassen Sie den Mantel nie mehr los. Schauen Sie nun auf ihn. Er wird Sie durchtragen. Amen.
Soeben eine Botschaft von Marcel Malgo mit dem Thema 40 bedeutungsvolle Tage. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie herzlich bitten, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch, eins unserer neuen DVDs und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!